was ist Erinnern eigentlich und warum wird erinnert und was für unterschiedliche Arten der Geschichtsschreibung und Erinnerung gibt es. Und dann so zum Abschluss soll halt so ein bisschen entworfen werden, ja, wie ich glaube, im Prinzip, also wie ich glaube, dass Erinnern einen Sinn macht und wie man erinnern sollte, wenn man den Anspruch hat, halt das in einer also emanzipatorischen Perspektive zu tun oder aus einer linken Perspektive heraus zu tun. Erstmal ist es ja so, dass die Fragestellung, warum man überhaupt erinnern sollte, erstmal ein bisschen weit hergeholt oder seltsam klingt, weil ja überall ständig erinnert wird. Also das Offensichtlichste oder Bekannteste sind vielleicht Feiertage, die ja auch an etwas erinnern, ne? Also Weihnachten an die Geburt von Jesus, Ostern an den Tod von dem, aber auch der 1. Mai erinnert an bestimmte Dinge. Und auch in der Schule, in der Uni und in Medien kommt überall Erinnerung und Gedenken und Geschichtsschreibung ständig vor. Also, weiß ich nicht, gibt 1000 Doku-Sendungen über Geschichte auf dem ZDF oder sowas, ne, so wie Guido Knopp, was dann so aufregend zusammengeschaltet ist. Wenn man aber ein bisschen näher drüber nachdenkt, ist es so, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, überhaupt zu erinnern, sondern dass es dafür einen Grund geben muss oder man einen Anstoß braucht. Also auch in der Philosophiegeschichte gibt es solche Überlegungen, zum Beispiel bei Friedrich Nietzsche, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben heißt es, glaube ich, wo Nietzsche die Frage stellt, ist es überhaupt sinnvoll zu erinnern und hängt mit sowas wie Erinnerung nicht mehr Schlechtes als Gutes zusammen in dem Sinne. Und auch man selber kennt das von sich, wenn man in der Schule sitzt und sich zum Beispiel fragt, ja, warum soll ich mir das denn jetzt merken oder warum soll ich das denn lernen, dass man ja keinesfalls so aus Spaß an der Freude sich an irgendwas ständig erinnert, sondern dass damit bestimmte Sachen halt verbunden sind. Also Erinnerung oder Geschichte hat ihren Grund nicht in sich selber daran zu erinnern, sondern das ist eine Leistung, auch eine Kraftanstrengung, ja, die man heute vollbringt im Prinzip und die einen Grund in der Gegenwart hat erstmal. Ich würde ein bisschen jetzt was erzählen so zur Geschichte der Geschichte im Prinzip, wie sich das so entwickelt hat. Und dann also kann man sagen, bei Walter Benjamin gibt es den Begriff der abstrakten Zeit, die halt eine neuere Zeitschreibung ist. Davor gibt es eine Zeitschreibung, die ist nicht so, wie wir uns das heute vorstellen. Also wir haben heute in vielen Fällen, wir haben eine Zeit, die abläuft. Jeder Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten, jede Minute 60 Sekunden. Und es gibt sozusagen einen Startpunkt, also der ist natürlich willkürlich festgelegt. Ne? Null, angeblich Christi Geburt. Und davon wird es sozusagen runtergezählt und dann werden den unterschiedlichen Daten oder den unterschiedlichen Tagen, Jahren und so weiter werden Ereignisse halt zugeordnet. Das war nicht immer so. Also ursprünglich kann man sehen, vielleicht so an Überresten, zum Beispiel im jüdischen Kalender, dass Geschichte nicht strukturiert war durch eine ablaufende Zeit, die immer gleich abläuft, sondern stärker strukturiert war von Ereignissen. Also dass es bestimmte Punkte gab, die halt das Jahr strukturiert haben. Also das Jahr fängt nicht immer am gleichen Zeitpunkt an, immer am 1.1. oder so, wie das jetzt ist, sondern immer zu einem bestimmten Festtag. Und der Festtag kann aber durchaus übers Jahr wandern. Und das ist halt viel stärker inhaltlich strukturiert und inhaltlich geprägt, als halt orientiert an so einem abstrakten Ablaufen der Zeit. Es mit Beginn bürgerlicher Gesellschaft, also in der frühen Neuzeit, das ist so 14. bis 15. Jahrhundert, kommen dann erstmal andere Erinnerungsformen auf. Also es fängt sowas, also vorher gab es sowas dann zum Beispiel Tradition nur als Tradition von Herrschaft. Also wenn man zum Beispiel ein Herrscher war, dann hatte man eine Familiengeschichte und die hat man geehrt und hochgehalten und irgendwelche Schlachten vielleicht, an denen sich die Verwandtschaft beteiligt hat. Aber Geschichte so im öffentlichen Bewusstsein, im Sinne von, dass irgendwelche Bauern jetzt Geschichtsschreibung betrieben hätten oder sich das krass angeguckt hätten, gab es in dem Sinne eigentlich nicht, hat auch nicht so die Rolle gespielt. Und dann mit Einsätzen, also mit den ersten Elementen bürgerlicher Gesellschaft, fängt dann auch ein neues Erinnern an, das sowas wie Tradition dann auch ausbildet. Also so in der Renaissance gibt es, aber früher zum Beispiel noch bei den Humanisten, also hier in Erfurt die Dunkelmänner, die haben Positionen vertreten, die sich dann wieder so angegliedert haben an die Antike. Also man hat die Antike neu entdeckt, hat sich an antikes Denken angegliedert und sich da eine bestimmte Tradition gestellt in Ablehnung zu dem, was in der eigenen Wirklichkeit passiert. Also in Ablehnung zum mittelalterlichen Deutschland, in Anführungsstrichen, hat man sich halt in die Tradition der Antike gestellt. Und da hat damit eine Kontinuität und Tradition erschaffen, was es vorher so nicht gab. Das gab es auch nicht zum Beispiel ganz interessant in irgendwelchen Widerstandsbewegungen oder sowas. Also die aufständischen Bauern im Mittelalter haben sich nicht orientiert an der Geschichte von irgendwelchen Sklavenaufständen oder sowas, sondern das war nicht präsent, sondern orientiert hat man sich da eher an religiösen Punkten. Also man hat zum Beispiel unterschiedliche religiöse Auslegungen gehabt immer in der Geschichte und hat sich darauf eher bezogen, wenn es darum ging, halt seinen Widerstand zu rechtfertigen oder sich in eine bestimmte Denklinie zu stellen. Es waren keine historischen. Ja, dann, man findet dann, ja, im weiteren Laufe der bürgerlichen Gesellschaft findet man das halt, was Benjamin Historismus nennt, also was auch schon wieder überholt ist, aber das war eine Denkschule, die ganz starr, also sagt so dieses, so erinnern, wie es eigentlich gewesen ist, also sich angucken, was ist denn passiert und das rauskriegen wollen. Also Benjamin schreibt darüber, das ist der Fixpunkt für das Gewesene und die Gegenwart sah sich bemüht an, dieses Feste, die Erkenntnis tastend heranzuführen. Also die Dinge sind passiert, sind in der Vergangenheit gewesen, haben angeblich keinen Bezug zur Gegenwart in dem Sinne und man versucht das dann zu erforschen, also so eine Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung in dem Sinne. Und wenn man sich heute die Sachen anguckt, dann merkt man, dass das nicht mehr so ist. Also es war diese Position, dass man etwas erinnert, wie es eigentlich gewesen ist, sich anguckt, wie sind die Fakten, das versucht rauszukriegen und dann suggeriert, man würde ein neutrales Bild der Situation zeichnen, die auch überhaupt nichts mit der gegenwärtigen Gesellschaft zu tun hat. Also so ein Hineindenken in den fremden Gegenstand existiert in dem Sinne nicht mehr. Und man kann vielleicht sagen, dass es damit zu tun hat, dass sich die Verhältnisse nochmal geändert haben, also die Produktionsweise, die kapitalistische, sich auch stärker ausgeprägt hat. Und es gibt so eine Formulierung in einem Vortrag von Adorno, wo er sagt, der abstrakte Tausch kennt keine Geschichte. Also das Tauschgeschäft, nachdem der Kapitalismus gegliedert ist, ist ein Geschäft, also wir schließen beide zusammen einen freien Vertrag offiziell. Es ist so, du gibst mir was, ich gebe dir was und danach ist der Vertrag Geschichte. Das ist abgeschlossen, die Sache, und das ist überhaupt nicht mehr von Bedeutung. Und damit geht auch ein Verlust von Erinnerung und Tradition einher, gerade weil man sich auch abgrenzt von solchen traditionsreichen Herrschaftsgeschichten, also gerade versucht, keine Herrschaft zu begründen, die noch auf Tradition beruht oder auf Vererbung beruht in irgendeinem Sinne, sondern die nur noch von den ständigen Leistungen der Leute selbst gerechtfertigt ist. Also wenn jemand was Tolles ist in der Gesellschaft, dann ist es oder soll das nicht mehr gerechtfertigt sein durch das, was der mal getan hat oder dessen Familie mal getan hat, sondern nur durch das, was die Person immer wieder tut. Also da gibt es auch Positionen in der bürgerlichen Geschichtsschreibung, die zum Beispiel sagen, ja, der Adel und die wirklich Wohlhabenden, die so in der Vergangenheit schwelgen und sich daran erinnern, warum flüchten die denn nicht in die Vergangenheit einfach, sollen in die Vergangenheit gehen im Prinzip und sollen den Bürgern, den Tüchtigen, die jeden Tag ihre Arbeit verrichten, die für alle wichtig ist, denen sollen sie das Feld überlassen und die gestalten sozusagen jeden Tag die Welt. Mit dieser Position einher geht dann halt ein Verlust einer bestimmten Geschichtsauffassung, also in der Geschichte bestimmte Schlüsselereignisse spielt und öffnet eigentlich den Raum dann schon für das, was man als so moderne Geschichtsauffassung betrachten kann, nämlich eine Geschichte, die variabel ist, die gar nicht mehr festgeschrieben ist, gar nicht mehr so war, wie sie war, sondern es öffnet sich halt das Feld von Geschichtspolitik. Also man kann halt, Geschichte ist nicht festgeschrieben, sondern es kommt darauf an, wie man das interpretiert, in welchen Zusammenhang man das stellt, warum man daran erinnert, und man kann sich Ereignisse und Geschichten zusammenstellen, die eine bestimmte Rolle spielen. Also zum Beispiel Dresden ist so ein Fall, da geht es ja nicht darum, einfach daran zu erinnern, wie es faktisch war, sondern da werden Dinge herausgerissen aus einem bestimmten Kontext. Es wird an bestimmte Dinge erinnert, um ein bestimmtes Bild der Gegenwart auch zu erzeugen. Und da wird die Verbindung ganz stark auf einmal zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Es ist nicht mehr so, dass das losgekoppelt voneinander ist, also wie es im Historismus noch so ist. Man soll am besten das alles vergessen, was man in seinem eigenen Kopf hat, aus seiner eigenen Zeit, sich nur daran erinnern, was früher passiert ist, welche Fakten man kennt und sich dann da hineinversetzen und daraus die Geschichte schreiben und daraus rausfinden, was Geschichte ist, sondern man hat gerade die Zeit im Kopf und es ist gerade so, dass man aus bestimmten Gründen an Dinge erinnert und Dinge bewusst erinnert, also moderne Gedenktage, modernes Gedenken sind halt ein Beispiel dafür. In der Schule die Auswahl von Texten in Geschichtsbüchern zum Beispiel ist ja nicht zufällig. Da wird ja nicht zufällig an irgendwelche Dinge erinnert, also Geschichte des Fernen Ostens oder sowas. Ja? Also asiatische Geschichte im Mittelalter taucht nicht im Geschichtsbuch auf, sondern es taucht in der Antike das auf, was man heute als westliche Kultur oder Grundlage westlicher Kultur bezeichnen würde. Also, weiß ich nicht, Philipp von Mazedonien, ne, der den halben Orient erobert bis nach Ägypten, der taucht auf. Der taucht aber nicht auf, weil das Ägypten ist, sondern weil man das das halt mit griechischer Kultur als Grundlage westlicher Kultur begreift, Leute an westliche Kultur heranführen will. Im Mittelalter geht das weiter, im Mittelalter geht es ums Heilige Römische Reich deutscher Nation. Da geht es aber nicht darum, also da geht es nicht um irgendwelche mittelalterlichen litauisches Königreich oder sowas im Osten, sondern es geht genau darum, weil man eine bestimmte Kontinuität zur Gegenwart sieht und eine bestimmte Kontinuität zur Gegenwart begreift, die immer weitergeht. Also das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist zwar auch in Italien gewesen und ist in Frankreich gewesen, aber ist der Vorläufer Deutschlands, wie wir es heute kennen. Also es ist sozusagen so, dass von der Gegenwart aus zurückgeschaut wird in der bürgerlichen Geschichtsschreibung und immer alles das, was passiert ist, als Stufe zum Jetzt-Zustand begriffen wird. Also alles das, was war, sind Vorstufen in der Vergangenheit, die zum jetzigen Zustand geführt haben. Man kann da eine Linie sich angucken. Man kann zum Beispiel sagen, dann ist das und das passiert, darauf ist das und das gefolgt, darauf ist das und das gefolgt, darauf ist das und das gefolgt und am Ende sind wir im jetzigen Gegenwartszustand. Also es ist so, das hat sich immer weiterentwickelt, ist immer weiter fortgeschritten in dem Sinne und alles, was es vorher gab, das war nie besser. Also das war nie besser als heute. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, irgendwie die frühe Neuzeit oder so, das war ja eine Zeit, die viel besser ist als heute, sondern es ist immer eine Vorstufe, von der man dann meistens noch was gelernt hat. Also die Weimarer Republik ist zum Beispiel so ein Beispiel, da stellt man sich dann ganz offensichtlich auch politisch in die Tradition, sagt, das ist die erste Demokratie auf deutschem Boden, das ist eine tolle Errungenschaft, aber auch in der Weimarer Republik gab es sehr viele Fehler, sehr viele Probleme, die dann zum Nationalsozialismus geführt haben. Also so die beliebtesten Beispiele sind zu viele Parteien im Parlament, was stabile Regierungen schwierig machte. Oder so Geschichten wie der Kampf von Links- und Rechtsextremisten hat die Republik ins Unglück gestürzt und so. Und dann sagt man halt, daraus hat man halt gelernt. Also kein Geschichtsunterricht, wo das auftaucht, wo man nicht sagt, und genau deswegen haben wir heute die 5%-Hürde. Das haben wir daraus gelernt, dass wir die 5%-Hürde brauchen, damit stabile Koalitionen möglich sind. Wir haben daraus gelernt, dass man sowas braucht wie eine wehrhafte Demokratie, die sich verteidigt gegen Extremisten und so ihren Fortbestand sichern kann. Und dann selbst der Nationalsozialismus noch, der ja auf den ersten Blick sowas wie ein Rückschritt hinter die Weimarer Republik ist, erscheint einem noch als Sache, aus der man was gelernt hat. Also die Weimarer Republik ist notwendig an sich selbst gescheitert, das kann gar nicht anders sein. Also das sind auch keine Sachen, die hätten anders kommen können, sondern man findet im Nachhinein immer die Gründe dafür, also immer die Gründe, immer die Ursachen dafür, dass es so gekommen ist. Und auch der Nationalsozialismus ist etwas, aus dem man gelernt hat. Also die Deutschen haben aus der Geschichte gelernt. Ist ja so eine beliebte Wendung, die immer wieder auftaucht. Man hat daraus gelernt, dass Demokratie wichtig ist, dass Toleranz wichtig ist. Und auch an solchen Gegenständen wird dann immer das herausgekehrt, was gerade in Kontinuität steht zur eigenen Gesellschaft. Also in so einer Kontinuität, dass man sagen kann, da ist Toleranz missachtet worden, das war eine schlechte Gesellschaft. Und bei uns ist es so, deswegen ist Toleranz besonders wichtig. Die Achtung der Menschenwürde, also was erstmal ganz was Abstraktes ist, das ist wichtig, weil das wurde da missachtet im Nationalsozialismus und man hat ja gesehen, was dabei im Nationalsozialismus rausgekommen ist. Deswegen ist sowas wie Achtung der Menschenwürde richtig. Also es gibt einmal eine Kontinuität, die man konstruiert zu sich selber. Und es ist nicht so, dass man Sachen behandelt, die völlig wichtig sind, die Gesundheitsmaßnahmen im Nationalsozialismus, die stehen nicht in einer ständigen Debatte im Nationalsozialismus oder dessen Sozialstruktur, die rücken nur dann in den Kontext der Debatte, wenn es zum Beispiel ist so, dass es wichtig ist für die gegenwärtige gesellschaftliche Auseinandersetzung. Also Hitlers Volksstaat von Götz Ali zum Beispiel greift dann auf einmal sowas auf wie das Sozialsystem im Nationalsozialismus, beschreibt das ganz detailliert, beschreibt auch, wie das mit Vernichtungskrieg und Judenvernichtung zusammenhing, dieser Wohlstand, in dem die Leute da gelebt haben bis 1945, dem Relativen, wenn man das europäische Ausland sich anguckt und stellt das aber natürlich in gesellschaftlichen Kontext und versucht natürlich auch so etwas wie sozialstaatliche Vorstellungen darüber als autoritär zu diskreditieren aus einer liberalen Position, die sagt, wenn der Staat sich einmischt, dann kann das ja nur Probleme geben und man kann ja da das auch sehen und die Nazis zum Beispiel, die haben das auch gemacht so und man versucht damit in aktuelle Debatten reinzuwirken und auch dann existiert auf einmal wieder eine Kontinuität, aus der man was gelernt hat und dann spielt es auf einmal als Geschichte wieder eine Rolle. So, das ist halt konstruierbar. Eine tatsächliche Tradition, die nicht beliebig konstruierbar ist für jeden Punkt, gibt es eigentlich nur in einer einzigen Geschichte und das ist im Prinzip eine Tradition, die sich aus dem Politischen heraus verlagert hat, eine Zwinge, in die Produktivkräfte und Produktionsmittel. Also da, wo Wissen, nicht mehr die Entstehung von Wissen, aber Wissen von früher wichtig ist, ist, wenn ich eine Maschine bauen will, dann will ich nicht jedes Mal die Naturgesetze neu entdecken, in Anführungsstrichen, oder neu aufschreiben, neu herausfinden, neu anwenden, sondern da muss ich zurückgreifen auf Traditionen, auf Wissen, das in der Vergangenheit angehäuft wurde. Da spielt es noch eine immense Rolle. Da spielt aber nicht mehr der Kontext eine Rolle. Das sind keine Mythen mehr, aber da sammelt sich so das Wissen an, während das in allen Punkten ständig wieder umgeworfen wird und neue Kontinuitäten produziert werden. Auch in der Linken zum Beispiel, wo es auch an vielen Punkten ja keine kritische Geschichtsschreibung ist, ist das auch so. Je nachdem, wie sich diese linke Bewegung ausrichtet, entdeckt die natürlich neue Kontinuitäten. Ne? Also in 70er Jahren, die unterschiedlichen Fraktionen der K-Gruppen haben natürlich sich ganz stark auch bekriegt in ihrer Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung. Da war man sich nicht einig, sondern die Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung, die man selber geschrieben hat, wenn man diejenige, die eine besondere Kontinuität zu einem selbst hergestellt hat, wo man daraus, also irgendwelche Stalinisten, die konnten halt daraus lernen, angeblich, dass halt alle in der Arbeiterbewegung, die schwach waren und nicht gnadenlos gegen den Feind vorgegangen sind, halt Probleme gehabt haben, dass das gescheitert ist, dass die Sozialdemokratie gescheitert ist. Die Sozialdemokraten konnten aus dem Bolschewismus lernen, dass alles, was mit gewalttätigem Umsturzversuch einhergeht, angeblich zur Diktatur führt. Und so hat man immer die Kontinuität gestiftet, die man braucht, die also relativ beliebig ist, den Leuten natürlich nicht als beliebig erscheint immer, sondern die Leute nehmen das natürlich alles ernst, aber die Kontinuität ist beliebiger und auch viel vielfältiger, viel pluralistischer als jetzt in den Produktionsmitteln oder Produktivkräften. Das, was an Stand an Produktionsmitteln und Produktivkräften, also Produktivkräfte, das Wissen, was man über Produktion hat, zum Beispiel, wie man Computer bedient, oder Produktionsmittel sind also die Apparate, mit denen produziert wird, oder die Mittel, mit denen produziert wird, ne? Wie funktioniert ein Computer, also wie baut man einen Computer, das Wissen darf nicht verloren gehen. Das ist tatsächlich so, dass sich da die Tradition nach fortschreibt, während das andere alles immer wieder umgeworfen werden kann. Warum das sozusagen beliebig umgeworfen werden kann und warum es so ist, dass sich jeder letztlich subjektiv seine eigene, also in der bürgerlichen Geschichtsauffassung, zu denen ich dann auch sowas wie K-Gruppen zählen würde, subjektiv immer wieder die eigene Geschichte konstruiert, warum das überhaupt möglich ist, würde ich im Prinzip gleich nochmal was sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass in dieser Geschichte der Geschichte als letzter Punkt es so ist, dass die Politik den Primat über die Geschichte erhält. Also die Politik fängt an, die Geschichte zu dominieren, und der Bezug der Geschichte ist nicht mehr das Faktum in der Vergangenheit, wie es mal in so einer Übergangsphase bürgerlicher Gesellschaft war, in der man versucht hat, das zu verwissenschaftlichen wie eine Naturwissenschaft. Also es gibt objektive Fakten und die erzählt man, sondern es ist so, egal wie erinnert wird, letztlich ist es so, dass das, was erinnert werden soll, von den Leuten erst konstruiert gibt. Es gibt konstitutive Bedingungen dafür, womit man sich in Geschichte beschäftigt. Also das, was ich an Geschichte herausgreife, wie ich es herausgreife, wie ich es erinnere, in welchen Kontext ich es stelle, in welches Verhältnis zueinander ich es stelle, ist immer etwas, was in der Gegenwart begründet ist und nicht mehr in der Geschichte selbst. Und die Illusion macht sich in dem Sinne auch keiner mehr. Also man spricht heute ganz offen darüber, dass man das halt tut. Also dass es auch gar nicht anders möglich ist. Also allein schon wegen Quellenlage. Ne? Man hat ja nicht alle Quellen in dem gleichen Maße zur Verfügung. Nicht alle Quellen sind im gleichen Maße aufgearbeitet und zugänglich. Es gibt noch nicht mal von allen Quellen. Würde ich darauf kommen, was für unterschiedliche Arten es gibt, im Prinzip Geschichte zu betreiben, die noch eine Rolle spielen gegenwärtig. Das wäre einmal so eine Art, wie es so ein bisschen im Verschwinden ist, weil es einfach andere Ablenkungsangebote heute gibt, aber die Benjamin mit Flaubert als Trägheit des Herzens bezeichnet. Also es gibt einen Satz von Flaubert, den zitiert Benjamin in seinen Thesen zum Begriff der Geschichte, sagt er, also wie traurig muss man sein, um sich nach Karthago zu, oder um Karthago in seinem Kopf wieder auferstehen zu lassen. Also das Phänomen, was man vielleicht so ein bisschen aus der Schule kennt, dass irgendwelche Leute ein unheimliches Detailwissen über eine Sache haben, für die irgendwie ein Fable haben in der Geschichte, sich dafür unheimlich interessieren. Das hat aber also gar nichts jetzt in erster Linie damit zu tun, dass sie das politisch wichtig finden, die Epoche oder so, sondern es ist ein Interesse. Also wie andere Leute 100.000 Details über die Harry Potter Bände wissen, ne, und damit sozusagen sich ablenken von den Problemen oder der Langeweile, die sie in ihrem Leben haben, ihr Leben damit füllen, so wissen andere unendlich viele Dinge über irgendwelche geschichtlichen Situationen, also über Rom zum Beispiel war ein beliebtes Ding, oder ostasiatische Geschichte oder irgendeine bestimmte Geschichte im Mittelalter oder sowas. Das ist etwas, wo Leute sich selber damit beschäftigen, oder das eine Beschäftigungstherapie ist für Leute, die unzufrieden mit dem eigenen Leben sind. Also so die Trägheit des Herzens, die aus einer Traurigkeit entspringt und die dazu führt, dass man sich da in die Details stürzt. Heute ist es ja, wie gesagt, eher so, dass es andere Sachen sind. Also Leute, die irgendwie 10 Stunden World of Warcraft spielen oder so, tun das ja auch nicht deswegen, weil das ein besonders tolles Spiel ist, sondern meistens, weil deren Leben besonders langweilig ist und die gute Gründe haben, lieber irgendwie ein bisschen Spaß im Internet zu haben mit World of Warcraft, als halt irgendwie langweilig zu Hause zu sitzen oder irgendwelche Dinge zu erledigen in der Zeit, auf die sie meist keine Lust haben. Und das tritt einfach das eine Medium der Unterhaltung an das andere. Also wer vor 100 Jahren vielleicht noch irgendwelche griechischen Tragödien gelesen hat oder Übersetzung griechischer Tragödien in eine nicht dichterische Form und deswegen alles über irgendwelche antiken Mythen wusste, der liest natürlich heute nicht mehr antike Mythen, sondern es gibt ja Literatur, die viel unterhaltsamer ist als irgendwie jetzt der Homer oder so. Also weiß ich nicht, hier Twilight bis zum Morgengrauen oder sowas, ne? Kommt natürlich besser an heute als irgendwie der Homer. Also das wäre so der eine Grund, das ist für mich keine richtige Geschichtsschreibung. Man muss aber aufpassen, im Gegensatz zu den anderen ist er einer, der schwer zu kritisieren ist, weil es natürlich so das Seufzen der bedrängten Kreatur, ne? Ähnlich wie Religion oder so bei Marx, ist es so, das ist für die Leute etwas, was darüber, also womit die sich beschäftigen, um sich über die Probleme und Schwierigkeiten oder die Traurigkeit im eigenen Leben hinweg zu täuschen und ist deswegen halt auch Ausdruck von einer bestimmten Deformation der Leute, die nicht richtig ist und das, was sozusagen auch offen kritisiert werden muss, aber was sozusagen als Ausdruck so eines Problems erstmal jetzt nicht den Leuten angelastet werden sollte, sondern einer Gesellschaft, die halt selber sowas hervorbringt, also Situationen und Leben hervorbringt, die so langweilig sind, dass die Leute statt ihr Leben zu leben oder irgendwas Spannendes zu tun in ihrem Leben, lieber 10 Stunden am Tag World of Warcraft spielen. Das sagt mehr über die gesellschaftliche Situation aus, in der wir leben, als über die Leute und ist halt der auch mehr anzulasten. Der zweite große Punkt ist halt eine Geschichtsschreibung im Sinne von Herrschaft und Ausbeutung, würde ich das nennen. Darunter fallen mehrere Phänomene. Also zum einen die offene Geschichtspolitik, die zum Beispiel in der Geschichte des NS ganz groß ist oder in der Geschichte der DDR zurzeit. Dresden war noch stärker mal, aber ist auch heute noch natürlich Geschichtspolitik. Da wird daran erinnert, dass auch die Deutschen Leiterfahnen haben im Zweiten Weltkrieg. Da wird daran erinnert, dass halt auch denen Unrecht getan wurde, dass da Zivilisten gestorben sind. Zentrum für Vertreibung, was jetzt in der Diskussion war, ist auch so ein Beispiel. Natürlich soll daran erinnert werden, dass die Deutschen eine Gruppe Vertriebener unter anderem waren. Man will die anderen anerkennen, also weiß ich nicht, beim NS ist es ja früher so, dass man lieber die anderen Opfer totgeschwiegen hat und nur von seinen eigenen Opfern geredet hat, um auch die Schuld halt da loszuwerden oder die Schuldgefühle loszuwerden, die sich natürlich einstellen, wenn man darüber, also ernsthaft darüber nachdenken würde, dass man selber, als die Leute noch gelebt haben oder die eigenen Eltern unmittelbar in Massenmord und Verbrechen verstrickt waren. Also eine Situation, die für viele Leute ja psychisch sehr drückend waren. Also es gibt zum Beispiel viele aus der Generation der 68er, die sich selber eingebildet haben als Kind, das Kind von Juden zu sein, dass die Eltern nur versteckt haben bei den eigentlichen Eltern. Also eigentlich, dass das nur die Stiefeltern sind und man selber halt nicht zu den Deutschen gehören würde, sondern ein Überlebender einer jüdischen Familie wäre, um halt dieses Schuldproblem halt loszuwerden, dass die eigenen Eltern unmittelbar verstrickt sind in diesen Massenmord. Das nimmt damit, dass die Leute, die damals wirklich daran beteiligt waren, unmittelbar, zumindest noch als Jugendliche, also in der Wehrmacht oder als Flakschützen oder sowas, sterben einfach, ne, weil die alt werden, nimmt dieses Phänomen natürlich ab. Also es ist heute nicht mehr so stark und muss auch heute nicht mehr so stark sein, die eigene Schulter zu verleugnen, wie das noch vor 30, 40 Jahren da war. Also wenn keiner jemanden mehr kennt oder höchstens noch die Großeltern, also in meinem Fall zum Beispiel meine Großeltern waren irgendwie 8 Jahre oder so, als der Krieg zu Ende war, die haben sich überhaupt gar keiner Schuld bewusst zu fühlen, die haben ja überhaupt nichts gemacht. So deren Eltern ist wieder eine andere Geschichte. Also wie meine Großeltern mit dem Krieg umgehen, ist noch ganz anders, müssen das noch viel mehr verleugnen als ich zum Beispiel, weil die müssen sich natürlich vor Augen halten, dass ihre eigenen Eltern, mit denen sie ja auch emotional stark verbunden sind, unmittelbar daran beteiligt waren, während ich meine Urgroßeltern überhaupt nicht kenne, überhaupt gar keine Beziehung zu denen habe und halt mich höchstens darüber ärgern kann, dass meine Großeltern halt irgendwelche Ansichten haben, die äußerst problematisch sind in Bezug auf den Nationalsozialismus und mich mit denen streiten kann, die aber selber nicht mehr an den Verbrechen beteiligt waren. Damit nimmt das auch ab. Also noch ab 1998 ist da so ein Umschwung in der Geschichtspolitik auch bemerkbar, dass man das zunehmend thematisiert, zunehmend eingesteht, dass die Deutschen halt verantwortlich waren für den Krieg. Also Joschka Fischer oder Gerhard Schröder sind zum Beispiel. Schröder ist als erster deutscher Kanzler zu den D-Day-Feierlichkeiten in Frankreich gereist, zum Beispiel als erster, der da mitgefeiert hat, und zwar nicht mehr unter der Formulierung, wie viele das vorher gesehen haben, wir Deutschen sind besiegt worden im Nationalsozialismus, sondern die Perspektive umgedreht haben und gesagt haben, ja, wir Deutschen sind auch befreit worden vom Nationalsozialismus und im Prinzip die eigene Nation damit wieder rehabilitiert, auf die Seite der Sieger stellt, indem man halt hingeht und sagt, wir waren genauso Opfer der Nazis und der Nationalsozialismus war für Deutschland schlecht und deswegen sind wir auch befreit worden. Also da gibt's eine Verschiebung, diese Verleugnungs- und Totschweigungskultur in dem Sinne gibt es nicht mehr. Aber trotzdem wird im MS und in der DDR ist ja gerade ganz populär auch, wird natürlich Geschichtspolitik betrieben. Also in der Schule lernt man natürlich, wie furchtbar der NS war, weil der ganz furchtbare Dinge getan hat, die unsere Demokratie nie tun würde, und der ist genau das Gegenteil davon. Also der Nationalsozialismus ist an allen Punkten das genaue Gegenteil von dem, was unsere Demokratie ist. Der ist undemokratisch, der ist unsozial, der ist intolerant, der ist gewalttätig. Früher konnte man auch noch sagen, der hat Krieg geführt, während die Bundesrepublik keinen Krieg geführt hat. Es wird als genaues Gegenteil aufgezogen. Das gleiche gilt für die DDR. Auch da ist es so, dass das genaue Gegenteil ist. Da wird, also gibt auch Positionen, die das natürlich verharmlosen, die auch noch immer gesellschaftlich stark sind. Aber eigentlich wird auch nicht das rausgegriffen, werden nicht Sachen rausgegriffen, die problematisch sind und gesagt wird, ja, die Stasi ist problematisch und es ist problematisch, wenn der Staat seine Bürger überwacht, sondern es wird gesagt, die Stasi ist problematisch, weil die zu den Zwecken, zu denen sie die Leute überwacht hat und nicht darum, um die Demokratie zu verteidigen. Also der Verfassungsschutz oder Staatsschutz, wenn der irgendeinen überwacht und wenn zunehmend zum Beispiel so Abhörmaßnahmen verschärft werden und die Gesetze da gelockert werden, ist das unproblematisch. Weil, warum? Man verteidigt da ja die Demokratie und die Demokratie muss verteidigt werden, weil sonst fällt sie den Extremisten zur Last oder zum Opfer. Das ist ja auch das, was immer so suggeriert wird. Ne? Warum brauchen wir eine stärkere Überwachung öffentlicher Plätze? Wegen Verbrechern sowieso, aber halt auch wegen Terroristen, weil man halt terroristische Anschläge vereiteln will. Und da muss man doch lieber die Freiheit opfern, als wenn der Rest der Freiheit auch noch an irgendwelche Extremisten fällt. Und so gibt es so eine Abgrenzungsbewegung, die gar nicht das thematisiert, wo Kontinuitäten sind. Also, weiß ich nicht, sowas wie im Sozialsystem oder in Abtreibungsparagraphen oder sowas gibt es zum NS eine totale Kontinuität. Es wird auch, also mehr als früher, aber es wird auch nicht betont, dass zum Beispiel die politische Elite sich einfach überhaupt nicht ausgewechselt hat an vielen Punkten. Beim NS kann man das mittlerweile sagen, bei der DDR darf man das nicht erzählen. Da darf man nicht erzählen, dass viele von denen, die jetzt als Politiker noch im Landtag sitzen, bei vielen hohen Verwaltungsbeamten, dass Leute sind, die natürlich schon in der DDR auch wichtige Funktionen ausgeführt haben. Ne? Die rote Christine, die jetzt Ministerpräsidentin von Thüringen ist, so, die will natürlich nicht daran erinnert werden, dass sie selber auch in die DDR verstrickt war, ins DDR-Regime. Und so bricht man dann die eigene Kontinuität ab, obwohl es da eine Kontinuität gibt. Darüber soll man nicht reden. Die Leute betonen, man soll das charakterisieren als Unrechtssystem. Es ist ganz problematisch. Wenn es zum Beispiel gegen die PDS geht, dann sagt man auch immer, ja, das hier, die sind doch die geistigen Erben und die Erben des SED-Staates und weiß ich nicht was. Dass aber auch in vielen anderen Parteien Leute sitzen, die unmittelbar also entweder in die SED oder einer der Blockparteien integriert waren und dann natürlich mit abgestimmt haben, ganz systemtreu. Das wird halt kaum thematisiert. Das wird sicher irgendwie in 50 Jahren, wenn die Leute zum größten Teil tot sind oder so alt sind, dass halt so, dass die Mehrzahl der Leute damit nicht mehr zu tun hat, dann wird das sicher thematisiert werden, aber so lange halt nicht. Und diese gegenwärtige Bedeutung kann man auch nochmal sehen, dass sowas wie Aufarbeitung der Vergangenheit oder Thematisierung von sowas wie Nationalsozialismus oder DDR immer dann besonders stark gefordert wird, wenn so ist, dass die NPD zum Beispiel mal wieder 5-6% irgendwo gekriegt hat, dann ist es wieder ganz stark dabei, dass man sagt, ja, man muss doch an Nationalsozialismus erinnern, wir müssen das mehr in Schulen thematisieren, wir müssen dazu mehr machen, oder in der DDR. Wenn Leute sagen, die DDR nicht mehr erlebt haben, ja, fand ich gar nicht so schlimm, ist kein krasser Unrechtsstaat oder da waren vielleicht manche Sachen sogar ganz gut, also nicht, dass das richtige Positionen sind, aber wenn das aufkommt, dann ist es so auf einmal, dass es ganz wichtig wird, daran zu erinnern, dass die DDR ein Unrechtssystem war. Also es geht Bei dieser Kritik von Herrschaft und Ausbeutung, die da vorgenommen wird, geht es nie darum, Herrschaft und Ausbeutung überhaupt zu kritisieren, dass Leute beherrscht werden oder dass Leute ausgebeutet werden, sondern es geht immer nur darum, zur Stärkung der eigenen Herrschaft und Ausbeutung andere Herrschafts- und Ausbeutungssysteme zu kritisieren. Also Feudalwesen ist natürlich was Schlechtes, ne? Fronarbeit ist natürlich nicht okay und ist nicht gerecht, wenn die Leute in Fron gepresst werden. Wenn Leute aber zur Lohnarbeit gezwungen sind, weil ihnen die Produktionsmittel fehlen, sich ihren Lebensunterhalt selber herzustellen, also gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, dann ist das okay. Wenn man den Zwang sogar noch erhöht, indem man Zwangsmaßnahmen bei Arbeitslosen einführt, dann ist das auch okay. Aber Feudalsystem ist nicht gerecht. Zwangsarbeit ist nicht gerecht, dass Leute gezwungen sind zu arbeiten, weil sie sonst nicht überleben können oder sonst auf dem Arbeitsamt schikaniert werden, ist aber unproblematisch. Und so kritisiert man immer nur die eine Form der Herrschaft und Ausbeutung, um eigentlich die eigene zu rechtfertigen und das als Fortschritt zu verkaufen. Ja, es gibt eine weitere Form, das würde ich also so positivistische Geschichtswissenschaft nennen, die von sich immer noch so ein bisschen behauptet, sie wäre eigentlich neutral, also sie würde keine offenen politischen Urteile fällen, was sowas wie Geschichtspolitik natürlich tut. Also wer sagt, wir müssen die DDR mehr in Fokus rücken in den Schulen, um zu zeigen, dass das ein Unrechtssystem ist, sagt natürlich gleichzeitig, aber unser System ist entweder super oder grundsätzlich gut, kann natürlich hier und da verbessert werden, also trifft selber eine politische Aussage damit, während die positivistischen Geschichtswissenschaften das nicht tun. Da ist es aber so, dass ich sagen würde, auch die sind verbandelt mit Herrschaft und Ausbeutung. Also das ist methodisch vermittelt, indem man sagt, man behandelt nur die Fakten oder behandelt mehrfach Fakten. Man ist sich zwar bewusst, dass man nicht alle Fakten zur Verfügung hat, aber man versucht kein Urteil abzugeben, sondern das neutral zu behandeln. Auch da ist es so, dass man sich, indem man sich in den Gegenstand der Vergangenheit hineindenkt aber und den unreflektiert letztlich im Verhältnis zu den eigenen Verhältnissen behandelt, das trotzdem wiederholt. Man kann auch da ist es so, dass sich dieses Hineindenken als letztlich herrschaftliches Denken suggeriert, weil halt der Gegenstand, in den sich hineingedacht wird, der behandelt wird, halt nicht selber problematisiert wird. Also wenn man neutral eine Geschichte darüber schreibt, wie zum Beispiel Lateinamerika erobert wurde, ja, von den Conquistadores, dann ist es natürlich kein neutraler Gegenstand, über den man sprechen kann. Da kann man nicht sagen, ja, und die sind da hingegangen und die haben das erobert und dabei haben die Leute getötet und haben die Einwohner in die Silberbergwerke geschickt, wo die gestorben sind, wie die Fliegen, und haben die Leute an die Hunde verfüttert, weil das ein gutes Futter für die Hunde war und weiß ich nicht was. Und das war eine übelst problematische Geschichte und das war übelst brutal. Sondern man kann das halt nur erzählen, darf das aber nicht werten. Dabei sind natürlich die Gegenstände trotzdem problematisch, auch wenn sie in der Vergangenheit liegen. Und indem man sie neutral behandelt, tut man halt so, als wären sie in der Vergangenheit nicht kein Unrecht, aber als wären sie in der Vergangenheit keine Zumutung für die Leute gewesen und als wäre das nicht auch aus der heutigen Perspektive zu kritisieren. Ja, das waren so die Formen im Prinzip, die drei. Für die Geschichte des NS müsste man sich dann fragen, also bei der positivistischen Wissenschaft zum Beispiel, die Fakten, also Daniel Jona Goldhagen und solche Sachen, warum tragen die Fakten, die in riesigen Mengen vorliegen, warum führen die nicht dazu, dass der NS wirklich aufgearbeitet wird, das verstanden wird? Warum führt das, man 100.000 Sachen über Dresden weiß, also dass es halt keine 250.000 Opfer oder 100.000 Opfer waren, sondern nur irgendwie 18.000 bis 25.000 Opfer, warum führt das nicht dazu, dass solche Mythen verschwinden? Warum führt der Umstand, dass man weiß, dass es keine Tiefflieger gab, weil das technisch und vom Lenken her und von der Situation und von tausend Dingen her überhaupt nicht möglich gewesen wäre, warum führt das nicht dazu, dass solche Behauptungen oder Theorien und Vorstellungen verschwinden? Es ist eine Frage, die mit den Fakten einfach nicht erklärt werden kann. Also es geht bei den Sachen gerade darum, dass da eine gewisse Erfahrungsarmut vorliegt. Also die Leute werden eben nicht durch Fakten überzeugt. Also genauso wie ein Antisemit nicht dadurch überzeugt wird, dass man dem sagt, ja, aber Juden sind ja ganz normale Menschen. So, die sind überhaupt gar keine Weltverschwörer. Der glaubt das natürlich, also ne, da helfen die Fakten dem ja auch nichts. So, da helfen ja auch nicht, dass der überzeugt wird von einer gegenteiligen Position. Und wenn es darum geht, zum Beispiel nachzuvollziehen, wie wie die Sachen gelaufen sind, was die Leute wussten zum Beispiel, dann hilft was, was vielleicht viel weniger Fakten hat, also zum Beispiel ein Text von Jean-Marie, viel mehr zu, oder trägt viel mehr zum Verständnis bei solcher Phänomene, als zum Beispiel das Buch vom Goldhagen. Also das Buch, klar, das Buch vom Goldhagen ist wertvoll, das beweist, was die Leute wussten, das beweist, wie die Leute da drin verstrickt waren. Aber es führt halt nicht dazu, den Gegenstand stärker zu verstehen. Er beweist halt, was passiert ist, aber er beweist nicht, warum das passiert ist, warum das passieren konnte, wie sich die Leute dabei gefühlt haben, was das für die Leute bedeutet hat, während jemand wie Jean-Marie, der aus Österreich kommt, völlig assimilierter Österreicher war, dann als Jude verfolgt wurde und in einer linken Widerstandsbewegung war, dann gefangen wurde, gefoltert wurde, im Konzentrationslager war als Jude, ganz andere Erfahrungen hat, die überhaupt nicht empirisch so breit angelegt sind, aber in der Art und Weise, wie er das verarbeitet und schildert und wie er das analysiert, viel mehr dazu beiträgt, das Phänomen zu verstehen, wo Probleme waren, warum Probleme da waren, als eine einfach empirische Abhandlung. Außerdem ist es so, dass die objektive Struktur der Gesellschaft, die überhaupt erst dazu geführt hat, bedingt hat, dass die Leute so gehandelt haben, wie sie handeln, überhaupt nicht in den Blick genommen wird. Also ich kann 1000 Fakten aufstellen, ich kann 1000 Dinge erzählen, was die Leute getan haben, wie sie es getan haben, was sie getan haben, aber damit wird nicht erklärt, warum sie das getan haben. Also warum war das so? Woher kam das überhaupt? Ne? Also war das einfach, weiß ich nicht, wie ein Virus, der die Leute infiziert hat und dann sind die alle amok gelaufen, oder war das so, dass die Leute alle völlig verrückt waren, oder war das so, dass die Leute, dass zum Beispiel die Nazis die Deutschen verführt haben dazu, denen gar nicht klar geworden ist, was sie getan haben. Also es kann gar nicht aufgehellt werden, woher das Problem überhaupt kommt. Und Gesellschaftstheorie zum Beispiel, die sich mit Geschichte auseinandersetzt, also geschichtlich ist, kann viel mehr dazu beitragen, das aufzuhellen, wie der Nationalsozialismus funktioniert hat, warum er funktioniert hat und was vom Nationalsozialismus noch fortbesteht in der heutigen Gesellschaft und auch sowas wie Phänomene wie Rechtsradikalismus immer wieder zeitigt und aber auch andere problematische Sachen zeitigt. Das könnte dazu beitragen, das aufzuklären, aber nicht das reine Anhäufen von Fakten. Was man vielleicht, was ein bisschen verschwunden ist, aber man vielleicht noch zusätzlich zuführen könnte als kleinen Punkt, ist so eine fortschrittsgläubige Geschichtstheorie, also wie sie in der Arbeiterbewegung zum Beispiel ganz stark war, die glaubt, ist es so, dass sich alles immer verbessert. Also die KPD nach der Machtergreifung Hitlers hat immer noch geglaubt, ja, jetzt kommen die Nazis, aber nach dem Nazis, da kommt Kommunismus, weil das ist die nächste Stufe der geschichtlichen Entwicklung und von da aus geht es dann weiter. Also die immer glaubt, dass sich das immer noch weiterentwickelt, dass man ständig alles nur besser, also ständig alles besser, ständig alle klüger werden, wie Josef Dietzken geschrieben hat. Das existiert in dem Sinne, also das existiert heute nicht mehr so stark halt in Organisationen oder Gruppen, die sich halt solchen Arbeiterbewegungstheorien verbunden fühlen, taucht es noch manchmal auf. Einziger Bereich, wo das noch auftaucht, was aber damit zu tun hat, dass da Tradition und sozusagen die Anhäufung von Wissen eine ganz große Rolle steht, ist im Bereich der Technik. Also die Vorstellung ist natürlich, dass die Technik immer besser wird und immer toller wird. Und in Wirklichkeit ist das, also muss es gar nicht so sein. Ne? Also der Fortschritt in irgendwelchen Folterinstrumenten oder Kriegsinstrumenten, ja, ist natürlich kein toller Fortschritt, wo Technik immer toller wird, sondern Technik immer schlimmer wird. Irgendwelche vollautomatisierten Betriebsstraßen, wo jemand nur noch rumrennt und irgendwelche Roboter kontrolliert, sind für die Person nicht unbedingt besser. Das ist ein anderes Arbeiten, was vielleicht nicht mehr so anstrengend ist, aber ist unter den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen es entstanden wird, trotzdem ein Arbeiten und trotzdem eine Technik, die sozusagen zulasten der Leute geht. Also das, was ich als materialistische Geschichtsschreibung bezeichnen würde, ist im Prinzip sowas wie die Kritik aller anderen Formen von Geschichtsschreibung, die existieren in der bürgerlichen Gesellschaft, also sich negativ dazu verhält. Und wenn man das so vor Augen hält, hat es im Prinzip drei Schwerpunkte. Das eine ist die Kritik der bürgerlichen Geschichtstheorien, also das, was ich im Prinzip gerade so ein bisschen umrissen habe. Das andere ist, die anderen wären die Geschichte als Geschichte von Katastrophen, also in Abgrenzung zu so einer Fortschrittstheorie, zu zeigen, dass es nicht so ist, dass die Welt immer besser wird und immer toller wird, was ja auch noch in diesen, nicht mehr, also im Prinzip nicht mehr verbreiteten, aber ursprünglichen liberalen Idee drin steckt, dass sozusagen ein Fortschritt in der Geschichte doch gibt, dass die Welt besser wird. Also wir leben heute in einer besseren Gesellschaft, als es vor 100 Jahren der Fall war. Und es ist alles viel besser und viel toller. Und alles, was noch an Problemen ist, wird sich im Laufe der Zeit erledigen. Also die Vorstellung gibt es zwar im Neoliberalismus, gibt es die nicht mehr. Oder auch, also die ist auch heute nicht mehr stark verbreitet jetzt bei vielen, weil weil die bürgerliche Theorie ihren eigenen utopischen Gehalt längst verloren hat. Also die Vorstellung, dass man eine vernünftige Gesellschaft aufrichten will, in der keiner leiden muss und in denen es allen gut geht, das war mal Bestandteil bürgerlicher Theorien. Und das ist es aber heute nicht mehr. Also heute sagt man, ja, es werden halt Leute unterdrückt, aber was will man machen? Es geht halt nicht anders. Oder ja, klar ist es nicht schön, dass Leute ausgebeutet werden, aber wie soll es denn sonst gehen? Es geht halt nicht anders. Also es ist so, dass bürgerliche Theorien heute in vielen Fällen dieses Moment, das mal über sie selber hinausgetrieben hat, überhaupt nicht mehr besitzen, sondern so ist, dass man sagt, ja, ist vielleicht schlecht, aber was soll besser sein? Wie soll es besser gehen? Es geht gar nicht anders. Es geht halt nur schlecht. Also das wäre sozusagen der zweite Punkt, Geschichte als Geschichte von Katastrophen durchsichtig machen, zu zeigen, dass immer, also dass vor allem immer schlechte Dinge passiert sind, es immer schlimmer wird, also Massenvernichtungswaffen, ne, die Erfindung ist natürlich eine andere Qualität als Leute, die sich mit Steinen gehauen haben, ist viel schlimmer. Kriege heute sind nicht so wie Kriege im Mittelalter. Kriege im Mittelalter war vielleicht auch, also war auch brutal, ohne Frage, und da haben sie den Leuten die Arme abgehackt und Beine und weiß ich nicht was und mit einem Kriegshammer in den Kopf gehauen, was sicher, also was überhaupt gar keine schöne Sache ist, und es ist trotzdem auch qualitativ eine ganz andere Dimension als heute Massenvernichtungswaffen, Atombomben, Giftgas im Ersten Weltkrieg schon, also es ist qualitativ ein anderer Krieg gewesen, was kein Fortschritt da, also der Krieg ist nicht besser, ist nicht humaner geworden, nur weil weniger Blut fließt auf den ersten Blick angeblich mit modernen Waffen und alle in Zukunft vielleicht einfach tot umfallen von irgendeiner chemischen Waffe oder so, sondern es hat einen viel größeren Effekt bekommen und hat eine viel größere Ausstrahlung bekommen. Und so kann man es bei vielen Dingen auch zu sehen. Also bei Walter Benjamin formuliert an einer Stelle so ein Bild, dass er sagt, die Revolutionen sind nicht die Lokomotiven der die Revolutionen sind nicht die Lokomotiven der Geschichte und die Kriege sind nicht die Lokomotiven der Geschichte, die die Welt immer weiter voranbringen, sondern es ist so, eigentlich sitzen wir in einem Zug, der auf den Abgrund zurast, und man kann schon absehen, dass, wenn der nächste krasse Krieg auf der Welt kommt, alle sich mit Massenvernichtungswaffen gegenseitig umbringen zum Beispiel, und dieser Zug rast auf den Abgrund zu, und wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen, keine andere Gesellschaft schaffen, in der diese Tendenz aufhört, man aus der Geschichte ausbricht, dann kommt es dazu, dass alles den Bach untergeht, dann kommt sozusagen irgendwann die abschließende Katastrophe und dann geht gar nichts mehr. Schlimmer kann es dann gar nicht mehr werden, weil dann gibt es einfach nichts mehr. Und der dritte Punkt, aus dem sowas wie eine materialistische Geschichtsschreibung bestehen würde, wäre eine Geschichte der Subversion. Also eine Geschichte der Bewegungen, die sich in der Geschichte immer schon gegen den Geschichtslauf gestellt haben, die schon immer versucht haben, diesen Geschichtslauf aufzubrechen und die dieses Stufendenken der bürgerlichen Geschichtsschreibung im Prinzip kritisiert. Also zeigt, dass nicht immer alles so kommen musste, wie es gekommen ist, dass es keine Kontinuität gibt oder dass diese Kontinuität nur hergestellt wurde, indem Aufstandsbewegungen ständig niedergeschlagen wurden. Also indem die Bauernaufstände niedergeschlagen wurde, konnte sowas wie moderne Gesellschaft, ne, mit zum Beispiel evangelische Religion als zweite große Religion überhaupt erst entstehen. Wären die Bauernaufstände geglückt, nicht im Blut erstickt worden, dann hätte es vielleicht was ganz anderes gegeben. Die wollten nämlich nicht die Reformation des Glaubens, sondern die wollten das Paradies auf Erden errichten. Also etwas ganz anderes. Und also es wird vielleicht auch deutlich, wenn man sich das anguckt, es gibt immer so zwei gegenläufige Bewegungen in so Umbruchzeiten. Also in der Umbruchzeit vom Mittelalter zur Neuzeit ist es zum Beispiel auf der einen Seite Luther und der Reformismus. Einerseits und auf der anderen Seite, oder die Reformation auf der einen Seite und auf der anderen Seite radikale Bewegungen wie die Bauern. Und die Durchsetzung sowas wie der Reformation und Luthers konnte nur deswegen glücken, weil Luther sich verbündet hat mit den alten Eliten. Ganz viele Fürsten sind ja zum Beispiel konvertiert, auch zum evangelischen Glauben, haben Luther ja auch unterstützt. Konnte nur deswegen funktionieren, weil er sich mit denen verbündet hat und das radikalere Element, was gedroht hat, den Lauf der Geschichte und auch diese Kontinuität von Herrschaft und Ausbeutung in der Geschichte zu sprengen, niedergeschlagen hat und das blutig halt niedergemacht wurde. In der französischen Revolution oder in der Aufklärung gibt es auch ein gleiches Phänomen. Also gibt es einen Artikel von Philipp so und so in einer neuen Recherche, radikale Aufklärung, wo es darum geht, in der Aufklärung gibt es zwei Fraktionen. Das eine ist die Fraktion um Voltaire, Rousseau und Kant, also die heute zum Tragen gekommen ist, die bekannt ist, die noch hochgehalten wird. Und das eine andere, eher vergessene Richtung ist um Holbein und Holbach und Diderot. die eine ganz andere Form der Aufklärung vertreten haben, also die nicht geglaubt haben, dass die Vernunft das Höchste ist und zum Beispiel dann wie Kant oder wie Rousseau und wie Voltaire gerechtfertigt haben, dass diejenigen, die die Vernunft vertreten, die anderen beherrschen und regieren dürfen, also auch also gerade dieses Rousseau'sche, dass halt diejenigen, die die Vernunft vertreten, halt die anderen regieren dürfen, findet sich natürlich dann auch in solchen, also ne, von einer Idee dann weiter verwandelt in solchen Liedern wie die Partei, die hat immer Recht, ne, und deswegen kann sie herrschen und deswegen darf sie regieren und entscheiden, weil sie weiß halt alles, was die Arbeiterklasse und alle fortschrittlichen Kräfte wollen. Und weil der Fortschritt und die Freiheit gut ist und die Partei das aber verkörpert und für alle umsetzt, darf die halt regieren, obwohl man ja offiziell als Sozialist gegen Herrschaft ist. Aber dann ist es halt gar keine richtige Herrschaft, weil wenn die Vernunft herrscht, ist es keine Herrschaft über andere, sondern dann ist es das Richtige. Und diese radikale Aufklärung hat eine Gegenposition vertreten, die formuliert hat, dass das eigentliche Ziel das Glück der Einzelnen ist und nichts gerechtfertigt ist, um in dieses Glück der Einzelnen einzugreifen. Und das sozusagen das Ziel ist. Ziel ist nicht die Vernunft, sondern ist das Glück der Einzelnen. Und das kann mit Vernunft hergestellt werden, aber die Vernunft ist nicht das Endziel, sondern ist nur ein Weg dahin. Und wenn man, also wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno ist formuliert, eine bestimmte Entfaltung und eine bestimmte Dialektik der Vernunft und der Rationalität auch, die dann in Massenvernichtung zum Beispiel auch umschlägt und in sowas wie Anti-Aufklärung und Nationalsozialismus umschlägt, dann kann man das beobachten, was für Folgen das auch hat. Also dieses, das Setzen der Vernunft als oberstes Ziel ist halt eins, das von vornherein schon so funktioniert, dass im Zweifel für die Rationalität halt auch gemordet werden darf und mit Rationalität gemordet und Glück zerstört werden darf. Während diese andere Position der Aufklärung das halt nicht verfochten hat. Aber auch diese Position der Aufklärung ist von der anderen Position der Aufklärung, also ist von Voltaire und Rousseau radikal bekämpft worden und ist halt auch unterdrückt worden mit Gewalt. Und deswegen gehört halt zur materialistischen Geschichtsschreibung diese Geschichte der Subversion, die zeigt, dass es nicht so kommen musste, wie es kommen oder wie es gekommen ist, dass das kein sich entwickelndes System ist einfach, sondern dass es so ist, dass andere Traditionslinien oder andere Entwicklungslinien, die sich hätten ergeben können, die viel besser gewesen wären oder was ganz anderes gewollt hätten, dass das möglich gewesen wäre immer wieder, dass das aber von denen, die an Ausbeutung und Herrschaft festgehalten haben, immer wieder im Blut erstickt wurde letztlich und immer wieder niedergemacht wurde. Und dass es halt nicht so ist, dass es eine einfache Kontinuität gibt, sondern halt da die Linien unterbrochen wurden. Also das fällt ja auch schwer. Also es fällt ja auch dem sozialdemokratischen Teil der Arbeiterbewegung an vielen Punkten heute immer noch schwer, dass man sich lieber auf die Seite der Weimarer Republik gestellt hat, halt darüber hinaus greifende Positionen zu unterstützen. Also auch da hat man genau wieder das zwischen Aufklärung und radikaler Aufklärung zum Beispiel. Ne? Die Sozialdemokratie, die natürlich nicht das Kaiserreich wollte in dem Sinne. Also es gab natürlich, weiß ich nicht, Lassalle oder Ebert und so, das waren natürlich Leute, die lieber eine konstitutionelle Monarchie wollten, aber die Sozialdemokratie als Partei wollte natürlich kein Kaiserreich, die wollten was anderes. Und die Installation der Weimarer Republik konnte aber nur glücken, weil die Sozialdemokraten sich auf die Seite einer bürgerlichen Republik gestellt haben, statt halt wie die USPD am Anfang oder Teile der KPD oder KPD auf eine sozialistische Gesellschaft. Also auch da konnte das Neue nur deswegen entstehen, weil ein Teil derer, die bevor das entstanden ist, sich gegen das Alte gestellt haben, sich dazu bereit erklärt haben, weiter mit Herrschaft und Ausbeutung zu kooperieren und lieber die alten Eliten, also die alten Beamten im Amt zu lassen und lieber das Privateigentum weiter zu garantieren, als halt den Umsturz zu wagen und eine neue Gesellschaft einzurichten. Also auch da, ne, bei Ebert und Noske und Scheidemann, war nicht der Wille da, mit dem Kontinuum der Geschichte zu brechen, sondern natürlich was Neues in Gang zu setzen und was Neues zu machen, aber das halt nicht radikal von dem Alten abzubrechen. Auch da hast du so eine Tradition. Und auch da ist die Tradition, dass man nicht, also außer jetzt in irgendwelchen linken Kreisen, nicht sagt, es wäre aber besser gewesen, wenn der Noske und der Ebert sich damals mal zurückgehalten hätten so und nicht die Weimarer Republik ausgerufen hätte oder sich die SPD auf die Seite der Arbeiter gestellt hätte und nicht ihre eigene Anhängerschaft kaputtgeschossen hätte, sondern es wäre besser gewesen, wenn die mit denen gemeinsame Sache gemacht hätte und die bürgerliche Gesellschaft generell zerschlagen hätte. Und das wäre viel, also das sagt ja keiner. Im Gegenteil, man sagt ja immer, also in vielen Punkten zum Beispiel wird ja gesagt, ja, aber wenn man mal nach Russland guckt in der Zeit, ne, wo das gemacht wurde, wo es keine bürgerliche Regierung mehr gab, Kerensky, sondern wo man da eine eigene Regierung, eine neue Gesellschaft schaffen wollte, ne, da ist es ja gescheitert. Das wird ja dann, also es wird zum nachträglichen Argument auch gegen den Versuch, in Deutschland was anderes zu machen, eine sozialistische Gesellschaft in Deutschland zu schaffen. Dagegen ist es aber überhaupt gar kein Argument. Also es ist ein Argument gegen die Bolschewiki und es ist ein Argument dagegen, was in Russland von Leuten, die sich Sozialisten und Kommunisten genannt haben, gemacht wurde. Und das ist zu kritisieren, also das darf man auch nicht verschweigen, so wie Teile der Arbeiterbewegung das tun, die dann so tun wie, ja, Stalin, ich meine, klar, der hat natürlich auch ein paar Leute umgebracht oder so, aber das muss man ja auch verstehen, es war eine schwierige Situation damals und das waren ja auch Konterrevolutionäre oder so. Also in diesen Effekt darf man ja auch nicht verfallen. So, das ist genauso problematisch, sich da seine Traditionslinie dann zu schaffen und dann sich auf die Seite von Herrschaft und Ausbeutung darzustellen. Aber es ist halt auch kein Argument, dass in der Sowjetunion oder in Russland damals, ne, dass da eine Gesellschaft errichtet wurde, die natürlich weiter Leute ausgebeutet hat und die natürlich weiter Leute beherrscht hat. So, das ist ja kein Argument dagegen, in Deutschland zu versuchen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der das nicht so ist. Sondern das ist ja immer, es ist immer das bequeme Argument von den Leuten, die sowieso an Herrschaft und Ausbeutung festhalten, zu sagen, ja, wer versucht, Herrschaft und Ausbeutung abzuschaffen, das führt noch zu einer viel schlimmeren Herrschaft und Ausbeutung, als wir das hier haben. Wer versucht, daran zu rühren, dass hier Leute unterdrückt werden, dass hier Leute beherrscht werden, dass hier ausgebeutet wird, wer versucht, das abzuschaffen, der öffnet ja einer Gesellschaft Tür und Tor, in der es noch schlimmer ist. Also es ist auch, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Liberalen, wenn man sagt, ja, man will sowas wie Privateigentum und Markt abschaffen, was sagen die dann? Ja, und wer soll das regeln? Der Staat soll alles regeln und alle unterdrücken oder was? Aber das eine ist mit dem anderen überhaupt nicht gesagt. Also wer sich gegen Marktwirtschaft, gegen Kapitalismus gegen Privateigentum an Produktionsmitteln stellt, der stellt sich ja nicht auf die Seite automatisch von Staat, ja, und Partei, die dann die Gesellschaft dann beherrschen, sondern der kritisiert ja nur das eine. Das Kritisieren des einen ist ja gar nicht zwangsläufig das Parteiergreifen für eine andere Form. Die Leute, die für Herrschaft und Ausbeutung sind, können sich das aber immer nur so vorstellen. Die können sich immer nur so vorstellen, dass man die eine Herrschaft durch die Herrschaft von etwas anderem ersetzen will. Die können sich nur vorstellen, dass wenn man gegen die Herrschaft in einer Gesellschaft wettert, dass man eine andere Herrschaft wäre. Also zum Beispiel, wer im Kaiserreich für Demokratie agitiert hat, ja, dem hat man halt vorgeworfen, ja, der will ja nur die Diktatur des Kaisers ersetzen durch die Diktatur des Pöbels. Ja, da werde ich ja lieber vom Kaiser regiert. Der ist zumindest ein wohlgesitteter und gebildeter Mann mit seinem Regierungsstab. Und wenn der Pöbel regiert, wie sieht es denn hier dann aus? Also dieser Begriff Diktatur des Proletariats, der bei Marx auftaucht, ist eine Persiflage für das, was man früher Demokratie genannt. Also ne, Demokratie hat man früher Diktatur des Pöbels genannt und in Persiflage daran hat Marx seine Vorstellung von sozialistischer Gesellschaft Diktatur des Proletariats genannt. In der Vorstellung ging es nicht darum, dass das Proletariat ständig irgendwelche Leute umbringt oder soll ich sein, also ne, so wie das in der Sowjetunion dann war, da hast du dann Klassengerichte und die richten irgendwelche Volksfeinde und Konterrevolutionäre ganze Zeit hin und irgendwelche Intellektuellen, weil sie Intellektuelle sind und das ihr eigenes Land verraten und sowas. Das war ja nicht das, was Marx sich unter Diktatur des Proletariats vorgestellt hat. Leute, die aber daran glauben, dass gar nichts anderes geht als Herrschaft und Ausbeute, die denken das natürlich. Die denken, wenn man hier was dagegen sagt, dass jemand regiert wird, und zwar prinzipiell und nicht nur sagt, man könnte das aber besser so und so machen, dem unterstellen die direkt immer für eine andere Art von Herrschaft zu sein. Das Interessante daran an der materialistischen Geschichtsschreibung ist, dass sie zwar genauso interessengeleitet ist wie die Geschichtspolitik, die offizielle Geschichtspolitik. Also auch sie verfolgt bestimmte Interessen. Sie ist nicht für Herrschaft und Ausbeutung, sondern gegen Herrschaft und Ausbeutung, ist aber zugleich subjektiv und objektiv. Also ist, obwohl sie vielleicht am radikalsten subjektiv auftritt und am radikalsten interessensmäßig auftritt, ist sie zugleich die einzige Geschichtsschreibung, die sowas wie Objektivität für sich veranschlagen kann. Subjektiv ist diese Geschichtsschreibung, weil sie halt, wie gesagt, selbst in einem bestimmten Interesse auftritt, nämlich der Kritik an Herrschaft und Ausbeutung. Interessanterweise ist sie aber auch, also auch subjektiv, aber sie ist auch zugleich Voraussetzung für diese Kritik. Also sie soll die Gesellschaft, in der man lebt, als eine von Herrschaft und Ausbeutung geprägte deutlich machen. Also jemand, der materialistische Geschichtsschreibung betreibt, tut das selber, weil er gegen Herrschaft und Ausbeutung ist. Sonst kommt man nicht dazu. Das ist keine, die man zufällig betreibt, sondern das ist eine, die ja inhaltlich reflektiert ist. Dies aber zugleich selber wieder Voraussetzung dafür, das nachvollziehbar zu machen. Benjamin beschreibt es, wenn ich mich richtig erinnere, als dieser geschichtslose Zustand, in dem die Leute leben, ist ein Traum sozusagen, in dem man geschichtslos ist. Und das Erwachen ist der Moment der Geschichte. Und dieses Geschichtslose, in dem alles vorbeizieht, was dann zur Geschichte wird im Erwachen, bedarf aber der Deutung, ganz ähnlich wie der Traum. Also es ist so, man erlebt oder man sieht und man registriert die Dinge, ohne dass das Geschichte wird. indem man während des, sozusagen, das ist der Traum, und beim Aufwachen wird das festgefahren und wird sich angeguckt und man erinnert sich an eine bestimmte Geschichte. Und diese Geschichte muss ausgedeutet werden. Und das Ausdeuten dieser Geschichte kann halt bürgerliche Geschichtspolitik sein in unterschiedlichen Sinnen. Sie kann aber auch, man kann sich aber auch die Ausdeutung durch bürgerliche Geschichtsschreibung angucken und man kann auch selber ausdeuten. Und in diesem Ausdeuten, in dem Erwachen wird, wenn das, also wenn dieses Erwachen wirklich funktioniert, kann man genau das Gleiche tun, was Psychoanalyse mit dem Traum versucht. Nämlich im Traum, der einem dann was Fremdes geworden ist in der Ausdeutung, zu veranschaulichen, wie man, also wie es einem selber geht. Einem selber sich verständlich zu machen. Also Traumdeutung versucht ja genau das. Man hat die eigenen Empfindungen, die sich aus bestimmten Vorstellungen heraus ergeben haben. Ne? Also es sind bestimmte Dinge, die man verdrängt oder bestimmte Dinge, die man sich vorstellt. Und indem man das ausdeutet, macht man sich selbst eigentlich bewusst, in welcher Verfassung man ist. Wobei das im Traum selber nicht bewusst war, sondern es ist erst in dieser Traumausdeutung bewusst. Das Gleiche gilt für die Geschichte. In der bewussten Ausdeutung, nicht einfach in dem Nacherzählen oder dem Ausdeuten im Sinne von Herrschaft und Ausbeutung, lässt sich erkennen, was oder wie es um diese Gesellschaft bestellt ist. Und dieses Erkennen, wie es um diese Gesellschaft bestellt ist, ist selber wieder, also es schafft sozusagen die eigene Grundlage, hilft den Leuten, ihre eigene Situation zu erkennen, indem man einen geschichtlichen Gegenstand behandelt. So, man behandelt den geschichtlichen Gegenstand, die Herrschaft und Ausbeutung irgendwann und hilft damit aber zugleich, sich selber und auch anderen, die das lesen, durchsichtig zu machen, dass man selber in einer Gesellschaft lebt, die von Herrschaft und Ausbeutung geprägt ist. Zum Beispiel am Beispiel Dresden lässt sich das deutlich machen. Das ist eine bestimmte Ausdeutung, die da vorherrscht, also dieser Dresden-Mythos ist eine bestimmte Ausdeutung, die da vorherrscht. Ist eine Ausdeutung, die zu sowas wie einer Konstitution einer deutschen Nationalität gebraucht wird und einer bestimmten Verantwortung. Also je nachdem, einen krassen Nationalismus, ja, und also ein krasser Nationalismus, zum Beispiel auf Seiten der NPD, ne? Wir sind die Deutschen, wir sind genauso Opfer und wir brauchen uns überhaupt nicht da, also ne, im Vergleich, es ist der Bombenholocaust an den Deutschen, ne, ist das gewesen, durch die Alliierten, durch den Bombenterror der Alliierten. Man kann sich selber als Opfer generieren, kann dadurch die Schuld durchstreichen, die man selber begangen hat, die Nazis ja selber gar nicht schlecht finden, aber zeigt so, ja, wir haben zwar die Juden vernichtet, aber hier, die haben ja auch uns terrorisiert in den Städten, diesen Standpunkt, und kann damit ein deutsches Selbstbewusstsein erzeugen. Während es so ist, dass zum Beispiel das Gedenken, was ganz abgeschwächt ist, so funktioniert, dass man nicht ein krasses deutsches Selbstbewusstsein fördert, sondern zeigt, wir haben unsere eigene Vergangenheit, den Nationalsozialismus, aufgearbeitet. Es ist toll, dass wir das aufgearbeitet haben. Wir sind verantwortungsvoll damit umgegangen. Und wir müssen aber auch zeigen, auch wir haben gelitten. Auch in Deutschland gab es Unschuldige. Also man ist nicht völlig diskreditiert. Es gab nicht nur Schuldige in Deutschland, aber man gesteht die Schuld gleichzeitig ein. Und dadurch hat man so einen doppelten positiven Effekt. Also es ist diese neue Geschichtsaufarbeitung, die einerseits den positiven Effekt hat, dass man sagt, ja, wir haben ja daraus gelernt aus der Geschichte. Wir haben das ja aufgearbeitet, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern zum Beispiel, die irgendwie wie ihre Indianerverfolgung nicht aufgearbeitet haben oder sowas, ja. Oder die halt nicht aufgearbeitet haben, dass sie unzählige Deutsche umgebracht haben durch ihre Flächenbombardements. So, das verschafft uns sozusagen, das ist so dieser Reuebonus. Wir haben Reue gezeigt, wir haben das aufgearbeitet. Das schafft uns den moralischen Vorsprung, das auch bei anderen einzufordern. Und gleichzeitig zu sagen, wir waren aber nicht alle Opfer, sondern da sind auch Unschuldige getötet worden. Und damit gleichzeitig dann diese Idee eines besseren Deutschlands oder eines besseren Deutschlands, eines anderen Deutschlands transportieren zu geben, was es auch immer gegeben hat im Untergrund. Also sowas wie Stauffenberg, ne, so diese Ehrung deutscher Widerstand, versucht natürlich auch genau sowas, ne. Total problematische Person wie Stauffenberg, der den Krieg am Anfang überhaupt nicht problematisch fand, der sowas wie Antisemitismus nicht problematisch fand, ja, der wird total verehrt, weil es zeigt, es gab in Deutschland auch Leute, die gegen Hitler waren. Das rettet sozusagen das eigene Nationalandenken, den eigenen positiven Begriff von seinem Deutschsein. Man sagt aber, mit den Leuten, die das als Deutschsein verstanden haben, was die Nazis gemacht haben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, von denen grenzen wir uns ganz bewusst ab, aber von den Unschuldigen sozusagen, mit denen als Deutsche sind wir sozusagen in deren Kontinuität stehen wir. Also das ist so als Beispiel dafür, ne, wie das funktionieren kann. Und wenn man das kritisiert, wenn man zum Beispiel dann guckt, warum werden bestimmte Dinge nicht angesprochen? Also warum wird sowas wie Dresden nicht im Kontext militärischer Kriegsführung sich angesehen? Ja, also in dem es ja besteht. Also das ist ja nicht vergleichbar oder eine ähnliche Kategorie wie zum Beispiel Auschwitz oder Sobibor oder sowas, sondern das ist Kriegsführung, die Deutschen in Städten wie Rotterdam genauso betrieben haben. Guckt sich das an, guckt an, wie war die Kriegsführung geplant? Da kann man ja immer noch zu dem Schluss kommen, dass Kriegsführung problematisch ist, ist und unter Kriegsführung auch immer Unschuldige leiden. Aber das wird nicht getan, sondern man versucht, da so einen eigenen Opfermythos aufzubauen, dass man selber ein Opfer war. Und man ist aber nicht Opfer der eigenen Regierung, weil die eigene Regierung selber Krieg geführt hat. Man ist nicht das Opfer der eigenen Regierung, die nicht für eine ordentliche Luftsicherheit gesorgt hat, also zum Beispiel keine Bunker für Personen gebaut hat in Dresden, ja, oder die zum Beispiel mangelnde Luftunterstützung bereitgestellt hat zur Abwehr feindlicher Bomber, sondern man ist das Opfer der Alliierten, die die Stadt bombardiert haben. Und kann sich da genauso einreihen. Opfer der Nazis ist man an anderer Stelle halt wieder, an anderen Punkten, damit dass die eigene Bevölkerung zum Teil, also ne, Teile der eigenen Bevölkerung unterdrückt wurden, sowas wie Freiheit in der eigenen Bevölkerung unterdrückt wurde und so. Man kann also da eine Kontinuität schaffen, die für einen selber wieder wichtig ist. Und wenn man das aufklärt, kann man aber auch zeigen, was damit verdrängt wird. Also was an Positionen, also so ein Schuldgefühl, was halt immer noch da ist, die Problematik an sowas wie Nationalismus generell. Und zwar nicht nur irgendwie, wie sich ja heute eingeschlichen hat, es gibt einen übertriebenen Nationalismus und es gibt einen nicht übertriebenen Nationalismus. Also gibt es irgendwie Vaterlandsliebe und Mutterlandsliebe oder sowas, habe ich mal gelesen, hat ein Psychologe gesagt, es gäbe es. Und diese Mutterlandsliebe, die ist nicht schlimm, weil das ist eine Liebe, die sozusagen auf Geborgenheit setzt und die unaggressiv ist und die nett ist und die ist total toll und ein unproblematischer Nationalismus. Während Vaterlandsliebe, das ist total problematisch, das ist aggressiv, das will man nicht, aber so Mutterlandsliebe irgendwie, die so friedlich, nett geprägt ist, die angeblich auch bei der WM zum Ausdruck gekommen wäre, das ist okay. So, statt halt darauf Wert, also statt halt zu zeigen, dass jede Art von Nationalismus problematisch ist und jede Art von Nationalismus da barbarisch ist. Die materialistische Geschichtsschreibung ist aber auch objektiv, weil sie indem sie die vergangene Ausbeutung kritisiert und die vergangene Herrschaft kritisiert, jede Herrschaft und Ausbeutung kritisiert. Also es ist nicht so wie in der bürgerlichen Geschichtsschreibung, die vergangene Herrschaft und Ausbeutung immer nur kritisieren kann als Rechtfertigung der eigenen Herrschaft und Ausbeutung, sondern Herrschaft und Ausbeutung werden in dieser Geschichtsschreibung generell in Frage gestellt und damit gleichzeitig auch eine Kritik der damaligen Zeit, die damals aktuell gewesen wäre, die damals im Namen derjenigen geschehen wäre, die von Herrschaft und Ausbeutung niedergemacht worden, unter Herrschaft und Ausbeutung gelitten hätten, deren Kritik wird gleichzeitig formuliert, indem man eine Kritik an Herrschaft und Ausbeutung überhaupt formuliert. Das ist der Grund, warum Walter Benjamin zum Beispiel davon spricht, dass die materialistische Geschichtsschreibung für beides passiert. Also sie passiert gleichzeitig für uns, für heute, fürs Jetzt und gleichzeitig aber auch für die Opfer. Sie ist keine, die sagt, die Toten sind tot und die bleiben tot und für die ist es sowieso egal, sondern sagt, es ist die Art und Weise, so Geschichte zu schreiben, ist wichtig für die Toten, weil die Toten so zu ihrem Recht kommen, die Kritik formuliert wird, die Toten an ihren Verhältnissen gehabt haben müsste und die, wenn sie in die Praxis umgesetzt worden wäre, ihren eigenen Tod und ihr eigenes Leiden verhindert oder beendet hätten, und gleichzeitig aber auch eine Kritik formuliert, die das Leiden kritisiert, das die heutige Gesellschaft hervorbringt. Also Leiden, Herrschaft und Ausbeutung in der heutigen Gesellschaft kritisiert, indem sie Herrschaft und Ausbeutung überhaupt kritisiert. Und deswegen ist auch die Verwirklichung dieser Kritik, also der Kritik an Herrschaft und Ausbeutung, die tatsächliche Abschaffung von Herrschaft und Ausbeutung, dann nicht nur eine Abschaffung von Herrschaft und Ausbeutung heute für uns, eine Tat, die nur für uns gut ist, sondern zugleich in dem Sinne eine Rache für alle diejenigen, die an Herrschaft und Ausbeutung jemals zugrunde gegangen sind. Weil mit Herrschaft und Ausbeutung überhaupt auch im Nachhinein das wieder gut gemacht wird in dem Sinne. Also es wird auch im Nachhinein Ausbeutung und Herrschaft abgeschafft. Also indem diese Kontinuität, die es immer gibt in der Geschichte von Herrschaft und Ausbeutung, die immer nur ihre Formen wandeln, abgeschafft und durchbrochen wird, ist es zugleich so, dass wir die heutige Form von Herrschaft und Ausbeutung abschaffen, aber auch alle Vorgängermodelle von Herrschaft und Ausbeutung, die existiert haben und die in der heutigen Herrschaft und Ausbeutung aufgehoben sind, überwunden werden. Und es gibt von Theodor Adorno gibt es einen guten Abschlusssatz in seinem Aufsatz oder seinem Vortrag, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Da sagt er auch nochmal, die Sachen, um die es geht, ist zu zeigen, welche objektive Struktur in der Gesellschaft fortbesteht, also wie die Dinge fortbestehen in der Gesellschaft. Und aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt werden. Nur weil die Ursachen fortbestehen, ward sein Bann bis heute nicht gebrochen. Nur wenn die Ursachen der dessen, was in der Geschichte Schlechtes passiert ist, wie Nationalsozialismus abgeschafft sind, wenn sowas wie Nationalsozialismus wirklich nicht mehr möglich ist, weil sowas wie bürgerliche Gesellschaftsform, aus der der Nationalsozialismus entsprungen ist, abgeschafft ist, nur wenn Herrschaft und Ausbeutung abgeschafft sind und aus der Welt sind und damit die Ursachen für all das Leid und all die Katastrophen in der Geschichte abgeschafft sind, erst dann ist die Aufarbeitung der Vergangenheit wirklich geglückt und erst dann ist der Bann, den diese Verbrechen und dieses Leid haben auf die heutige Gesellschaft oder in die heutige Gesellschaft schlagen, auch dann ist der Bann erst gebrochen. Und so gibt bei Benjamin, der zitiert Marx, der befreiten Menschheit fällt ihre Geschichte vollends zu. Erst dann ist die Geschichte völlig überschaubar und völlig aufgearbeitet, weil dann all das Leid gerecht wurde und sozusagen eine offene Rechnung ist. Es ist abgeschlossen und dann ist es erst ersichtlich für alle.